Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und wollen wir das aufholen oder wollen wir, sagen wir mal, im Wohlstandsmuseum leben und unseren langsamen Niedergang verwalten?
Eine neue Angst geht um, die Angst vor der Deindustrialisierung. Sterben hier ganze Industrien, die das deutsche Wirtschaftswunder ausgemacht haben?
180 Stundenkilometer fährt der Volkswagen natürlich nicht. Doch wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welche Ausführung, absolut autobahnfest ist.
Fahrti im eigenen Wagen, das wär's.
Ja, einen VW müsste man haben.
Das war mal. Jetzt will VW tausende Stellen abbauen. Und die Autozulieferer und ThyssenKrupp und. Ja, sagt Moritz Schularik, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Wir erleben gerade eine Deindustrialisierung.
Da stecken wir drin, auch schon seit vielen Jahren. Und daran wird sich auch nichts ändern. Der Wertschöpfungsanteil der Industrie wird mittelfristig weiter zurückgehen.
Was passiert, wenn Europas industrielles Herz blutet, hier in Deutschland? Es ist ja nicht das erste Mal. Die Kohlegruben, die Textil-, die Schuhindustrie. Und dann die ostdeutschen Industriebetriebe nach der Wende. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da. Nur vielleicht anders.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich.
Was ich machen soll, ich werde im September das erste Mal Vater. Und ich weiß nicht, wie ich da überleben soll. Ich meine, Miete und so weiter, da geht ja alles weiter. Also ich bin deprimiert, ich bin fertig, sagen wir mal so.
Ich bin 49, was soll was mir werden? Glauben Sie etwa, dass mir irgendein Arbeitgeber noch Arbeit gibt? Ich habe mir bei Krupp die Knochen kaputt gemacht. Ich habe beide Knie kaputt, das Kreuz kaputt. Müsste ja ein Arbeitgeber bekloppt sein, wenn er mir noch mal Arbeit gibt.
Die Stahlkocher in Duisburg-Rheinhausen, die haben am heftigsten protestiert. 1987. Jenseits von Kohle und Stahl, so heißt das Buch von Lutz Raphael. Der Trierer Historiker hat viel dazu geforscht, was passiert, wenn alte Industrien zugrunde gehen.
Länder, die vor 1960 für Industrieproduktion weltweit keine Rolle spielten, wurden plötzlich ganz mächtige Konkurrenten. Das gab es doch ein schönes Wort für, Tigerstaaten.
Ne? Tigerstaaten, Südkorea zum Beispiel oder Taiwan. Also, andere Länder werden genauso gut darin, Stahl herzustellen wie wir, nur billiger. Denn die Löhne dort sind viel niedriger. Das ist nicht nur ein deutsches Problem Anfang der 70er Jahre, sondern auch eines für Belgien, Frankreich, Großbritannien und die USA.
Ein Auslöser war klar, gar nicht so unvergleichlich wie heute, eine Energiefrage. Das total billige Öl der Nachkriegszeit wurde plötzlich ein bisschen teurer. Und dann wurde es noch mal teurer, zwei Krisen. Ja? Das ist natürlich schon mal für Standorte nicht unwesentlich.
Ein bisschen so wie bei uns heute. In den 70ern wurde das Öl viel teurer. Bei uns das Gas, weil wir so gut wie kein billiges Gas mehr aus Russland bekommen. Bei Krupp in Duisburg-Rheinhausen hält man ein paar Jahre durch damals.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1987 dann will Krupp das Stahlwerk schließen.
Am Vorabend der Montankonferenz beim Bundeskanzler haben sich im Ruhrgebiet 80.000 Menschen an einer einmaligen Demonstration beteiligt. Sie bildeten eine lebende Kette quer durch das Ruhrgebiet von Duisburg nach Dortmund.
Seither steht der Name Rheinhausen für den vielleicht legendärsten Arbeitskampf, den die Bundesrepublik je erlebt hat. 5 Monate mit Straßenblockaden und einer Kette von 80.000 Menschen quer durchs Ruhrgebiet.
Wir wollen mit der Lichterkette deutlich machen, dass die Feuer in den Herzen der Menschen hier im Ruhrgebiet noch lange nicht ausgegangen sind und dass wir bereit sind, für unsere Interessen zu kämpfen.
Vergebens. 1993 wird das Stahlwerk endgültig stillgelegt. Wie so viele im Ruhrgebiet. Klingt nach Vollkatastrophe. Klingt nach Detroit.
Natürlich gibt es auch im Ruhrgebiet Gegenden, wo man sich an Detroit erinnert fühlt. Aber ich möchte es mal ganz zugespitzt formulieren. Sie müssen in der Bundesrepublik weit rumfahren, um Detroit-Verhältnisse wirklich zu finden.
Detroit-Verhältnisse. Detroit im Rust Belt, im Nordosten der USA, wo ein regelrechter Gürtel von Fabriken die Gegend prägt. Oder besser gesagt, geprägt hat. Und dann nur noch Schrott. Im Zentrum der US-Autoindustrie macht 2009 erst General Motors dicht. Und dann geht die Stadt bankrott. Verrostete Fabriken, einstürzende Wohnblocks. Wenn US-Präsident Donald Trump jetzt sagt, ich hole euch die Industriearbeitsplätze zurück, dann meint er Detroit, die alten Industriejobs im Nordosten der USA. Nicht nur in Detroit und im Nordosten der USA, auch in Europa hat man alte Industrien sterben lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch in Nordengland. Weil die britische Premierministerin Maggie Thatcher Bergbau oder Stahlkochen verächtlich Old Industries nannte. Nach dem Motto, das kann weg.
Weil Großbritannien hat sich ab 1979, also mit den Thatcher-Regierungen, die amerikanische Version dieser großen Transformation zum Vorbild genommen. Nach dem Motto, der Staat soll sich zurückziehen, er soll nicht subventionieren, er soll sich gar nicht so sehr drum kümmern. Das behindert nur den Fortschritt und diese Umbrüche, sondern man muss das wie ein Naturgeschehen gewissermaßen erstmal akzeptieren und am besten noch fördern.
100.000 britische Bergleute streikten ein Jahr lang. Am Ende waren sie alle arbeitslos, ohne soziale Abfederung. Im Norden von Großbritannien entstand, so sagt es der Historiker Lutz Raphael, eine verwahrloste Gesellschaft. Drogenabhängige Bergleute in Yorkshire, sagt Raphael noch, als das Mikro aus ist. Das muss man sich mal vorstellen. Deindustrialisierung oder Strukturwandel kann also gewaltig schiefgehen, muss aber nicht. Was hat Deutschland besser gemacht damals? Lutz Raphael ist da ganz klar. Die deutschen Politiker haben einer ganzen Generation alter Malocher drei Dinge geschenkt. Zeit, Würde und Geld.
Weil der Föderalismus ist in dem Fall eine Hilfe gewesen. Zentralistisch organisierte Staaten, ich habe in Westeuropa meine Studien gemacht, wie Großbritannien und Frankreich, waren da zum Beispiel unaufmerksamer. Aber föderale Strukturen bedeuten, dass Regionalregierungen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die Landesregierungen, sich frühzeitig Gedanken machen, wir brauchen da Strukturwandelprogramme.
Das Stahlwerk in Rheinhausen, über das wir gerade gesprochen haben, das hat nach 1988 noch 5,5 Jahre weiterbestanden. Menschen konnten sich was anderes suchen, umschulen. Aber umschulen worauf denn? Das Dilemma ist doch, das Alte stirbt, aber das Neue ist noch nicht in Sicht. Ich meine, ein Grund, warum zum Beispiel die Autoindustrie in der Krise ist, ist, dass solide Technik aus Deutschland heute nicht mehr unbedingt up-to-date ist.
Bosch sagt mal, man braucht für einen Dieselmotor 10 Beschäftigte, für einen Benziner 3 und für ein Elektroauto noch einen. Also Sie merken, was da für ein Transformationsbedarf gerade in der Zulieferindustrie auf uns zukommt.
Also viel weniger Arbeitsplätze. Kein Wunder, dass sich da viele erstmal am Alten festklammern wollten. Vor allem die Gewerkschaften. Oder? Historisch ist das nur die halbe Wahrheit, sagt der Historiker Lutz Raphael. Es seien oft die Gewerkschaften gewesen, zum Beispiel in den 90er Jahren, die gesagt hätten, hey Chef, müssen wir hier nicht mal was Neues ausprobieren?
In Branchen, in denen Deindustrialisierung nicht als Kahlschlag daherkam, Maschinenbau beispielsweise, waren es die IG Metall-Vertreter, die sagten, ihr seid dabei, den technologischen Wandel zu verschlafen, die neue internationale Arbeitsteilung. Da können wir nicht mitspielen. Wir wollen unsere Arbeitsplätze erhalten. Dann müsst ihr bitteschön mal aus eurem Trott raus.
Unser Historiker ist IG Metall-Fan, man hört es. Gewerkschaften, die auf Lohn verzichtet haben, dazu echte Mitbestimmung, das seien entscheidende Zutaten dafür gewesen, dass der Strukturwandel damals in Deutschland sanfter ausfiel als in den USA und Großbritannien.
Das ist eine interessante Lehre der Deindustrialisierung. Mitbestimmte Unternehmen haben in vieler Hinsicht diese Krise besser bewältigt.
Und Neues erfunden. Eine Unzahl von neuen Produkten aus Stahl. Mechanisierte, effizientere Produktionsprozesse. Unter Druck fand Innovation statt. Im laufenden Betrieb. So lief es, sagt Lutz Raphael, zum Beispiel bei Porsche, Bosch, bei Trumpf oder auch beim Autozulieferer Mahle in den 90er Jahren. Und so könnte es ja vielleicht auch in den kommenden Jahren bei VW laufen. Da machen ja auch die Gewerkschaften ordentlich Druck auf den Vorstand, sich was einfallen zu lassen, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Denn Detroit ist eben da an der Stelle nicht überall.
Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Zeit hat doch auch eine Rolle gespielt. Der lange Übergang. Und Geld. Großzügige Regelungen für die Stahlkocher sorgten damals dafür, dass zum Beispiel keiner der alten Kruppianer arbeitslos wird. Vorruhestand, goldener Handschlag, komplette Absicherung, alles gut? Gar nicht. Trotz des vielen Geldes, sagt Lutz Raphael, war da noch ein Problem. Der soziale Tod, vor dem viele standen.
Alles, was mir wichtig war, meine Kompetenz, die meine Kollegen anerkannt haben, die Wertschätzung, die mir auch in meiner Nachbarschaft entgegenkam, weil das ist ein Malocher, der macht da das und der verdient auch nicht schlecht, bricht ja zusammen.
Im Wissen um die Schmach, die damit einhergehen kann, dass man nicht mehr gebraucht wird, hat man oft die ausrangierten Bergleute und Stahlkocher gefeiert. So nach dem Motto, ihr geht als die Letzten einer ehrenwerten Industrie von der Bühne. Als die letzte Zeche im Ruhrgebiet geschlossen wird, 2018, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dabei und dankt den Kumpel für ihre Lebensleistung.
Aus diesem Stein,
Abschied für aus immer. Am Nachmittag übergeben Bergarbeiter in Bottrop symbolisch das letzte geförderte Stück Steinkohle aus Deutschland an den Bundespräsidenten. Mehr als 200 Jahre Industriegeschichte sind zu Ende.
Das ist ein Stück Geschichte, was ich hier in den Händen halte. Aber wie Sie gesagt haben, auch ein Symbol. Ein Symbol für harte und schmutzige Arbeit unter Tage.
Glück auf, Glück auf.
Die bekamen gleichzeitig öffentliche regionale Wertschätzung. Sie wurden die Veteranen einer harten, industriellen, aber von allen bewunderten Zeit. Typisch der Bergmann. Da erreicht das ja schon geradezu ja nostalgische Klischeezüge. Aber da gibt es dann heute wirklich im Ruhrgebiet junge Leute, die lassen sich von dieser Folklore ja mitreißen. Und ich meine, man muss nur in Fußball gucken, was die mit diesem ganzen Erbe machen. Aber es wirkt. Und es wirkt natürlich auch auf die Leute. Denen wird ein Stolz gegeben.
Auch in Deutschland ist es in einzelnen Industriebranchen also schon mal den Bach runtergegangen. Aber im Gegensatz zu Ländern wie den USA oder Großbritannien lief es sanfter ab, respektvoller. Geholfen haben die Gewerkschaften, Umschulungen oder die Frührente. Moment, in ganz Deutschland? Nein. In Ostdeutschland lief das nicht ganz so geschmeidig ab. Nach 1990 übernahm die sogenannte Treuhand fast alle Staatsbetriebe und wickelte einen Großteil davon ab, und zwar ratzfatz. Eine Deindustrialisierung im Zeitraffer, ohne Rituale, ohne Bilder. Wenn ein Kombinat geschlossen wurde, gab es einen nüchternen Brief in Juristendeutsch. So einen, wie Reinhard Schäfers Vater ihn bekommen hat, der damals Autos bei Wartburg gebaut hat.
Als mein Vater arbeitslos wurde, brach für ihn eine Welt zusammen. Mein Vater war auch von Jugend an in diesem Betrieb, hat viel mit aufgebaut. Für ihn war das eine einzige Katastrophe, im Alter von 60 Jahren zu Hause zu sein. Und ich habe innerhalb weniger Wochen den Verfall eines hochintelligenten, aktiven Menschen miterlebt, nur dadurch, dass er den Verlust des Arbeitsplatzes erleben musste und natürlich den Systemumbruch, den mein Vater überhaupt nicht verkraftet hat.
Er ist einer von 2,5 Millionen Ostdeutschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Klar waren viele der Betriebe marode. Das sagten damals nicht nur Wessis, sondern auch der einzige Direktor bei der Treuhand, der aus dem Osten kam, Detlef Scheunert.
Die DDR hat über 50% seines Nationaleinkommens in sozialen Ausgleich gesteckt. Und dann haben sie 20-25% in Rüstung Sicherheit gesteckt. Da war ja ein ganz schmales Finanzband bloß noch für Investitionen. Deswegen verfielen die Infrastruktur, die Gebäude und die Betriebe waren unterfinanziert. Es ging einfach nicht mehr, das brach zusammen. Wenn du durch die Fabriken gelaufen bist, die Dächer waren kaputt, die Überleitungen waren kaputt, die Maschinen waren 500 Mal repariert.
Klingt plausibel, war trotzdem für viele extrem verletzend, die eigene Lebensleistung komplett entwertet.
Wo Deindustrialisierung in dieser harschen Form passiert ist, wo man eine soziale Gruppe der relativen Verlierer oder auch der absoluten Verlierer produziert hat, ja, der Boden bereitet wurde für Ressentiment, Verletztheit, auch Ratlosigkeit. Und auf diesem Boden sind nun, ich sag mal spitz, ja, die Rattenfänger sehr erfolgreich.
Also, im Osten lief die Deindustrialisierung, die Superschnelle, nicht so gut. Aber ganz tief im Westen auch nicht. Relativ unbeachtet und still stirbt in den 90er Jahren die Textilindustrie und die Schuhindustrie. Mehr als 1 Million Arbeitsplätze gingen damals verloren. In Pirmasens, der Schuhstadt, machte sich der oberste Vertreter der Schuhindustrie, Rudolf Seibel, keine Illusionen.
Wir sind ein Hochwährungsland, wir sind ein Hochlohnland. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Der Verbraucher in Deutschland bezahlt für ein paar Schuhe, das er kauft, im Durchschnitt D-Mark 76. Mehr nicht. Das ist in etwa der Preis, den eine Schuhfabrik benötigt, um den Schuh, wenn er qualitativ wertvoll sein soll, herzustellen. Das ist das Problem.
Erst produzierten die Italiener die Schuhe viel günstiger, dann die Taiwaner und die Chinesen. Teure Ware aus Deutschland, billige Ware aus Asien. Eigentlich klar, wer gewinnt. Wie beim Stahl. Nur für Textil- und Schuhindustrie gab es, anders als in der Stahlindustrie, keine Staatsknete, keine Frührenten. Waren ja vor allem Frauen. Also, wie Lutz Raphael sagt, keine Hauptverdiener.
Da hat man einfach die Schultern gezuckt und weg waren sie. Das ist ein Drama. Und dann hat man weggeguckt. Das sind kleinere und mittlere Betriebe und die sterben ja bekanntlich eh immer gerne still. Aber trotzdem, ich glaube, die Tatsache, dass es sich um betroffene Frauen handelte, spielt eine enorme Rolle.
Die Westpfalz hat sich wirtschaftlich davon nie richtig erholt. Vielleicht einer der vielen Gründe, warum der SWR-Reporter nach der Bundestagswahl sagen muss, Pirmasens ist AfD-Hochburg, eine der wenigen im Westen.
In Pirmasens waren es sogar noch mal mehr. Es ist klassischerweise so, dass es vor allem die Pfalz ist in Rheinland-Pfalz, wo die AfD gute Ergebnisse holt. Das war schon in vergangenen Wahlen so.
Wertschätzung, Rituale, Geld. All das hätte möglicherweise den Schlag etwas abgefedert, den der Tod vieler Industriebetriebe vielen Menschen in Ostdeutschland verpasst hat und in der Westpfalz. Aber dass grundsätzlich in der Industrie immer weniger Menschen ihr Geld verdienen, das sei normal, sagt der Ökonom Moritz Schularek. Den kennen wir schon vom Anfang. Die deutsche Industrieproduktion, sagt er, ist schon länger im Sinkflug, spätestens seit 2018.
Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den man auch nicht aufhalten sollte, sondern jetzt statt über ganz viel Bewahren und Erhalten zu sprechen, müssen wir uns umdrehen und nach vorne gucken. Und es ist ein gewisser Industriefetisch, da auch der deutschen Debatte, glaube ich, nicht abzusprechen.
Klingt bei ihm nach alles nicht so schlimm, wenn jeden Monat tausende Industriearbeitsplätze verloren gehen.
Wo Deutschland immer noch eine gewisse Sonderstellung hatte, ist, dass wir relativ zu den anderen entwickelten Industrieländern einen sehr hohen, etwa 20%, sehr hohen Industrieanteil an der Wertschöpfung hatten.
Also Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich oder Italien verdienen ihr Geld schon längst mehr mit Dienstleistungen als mit Industrie.
Alles, was sagen wir mal, wissensintensive Dienstleistungen sind, wird an Bedeutung gewinnen.
Industrie geht, Dienstleistung kommt. Also alles fein? Naja, wir können nicht davon leben, uns gegenseitig die Haare zu schneiden, hat vor 30 Jahren Hans-Olaf Henkel gesagt, damals BDI-Präsident. Denn der Punkt ist nämlich, Industriejobs sind nun mal besser bezahlt als Dienstleistungsjobs, oder?
Natürlich gibt es viele kleine Dienstleistungen, bei denen dann auch, sagen wir mal, die Produktivität und die Bezahlung gering ist.
Niedriglohnjobs wie Putzfrau, Friseurin, Pflegerin oder Pfleger.
Aber es gibt Dienstleistungen gerade im IT-Bereich, aber auch im planerischen Bereich. Denken Sie an Dinge wie natürlich Architektur, aber auch das Design von Fabriken, von Produktionsanlagen, das Design von Flughäfen, von Mobilitätskonzepten, von Wärmeeffizienz, von Klimatransformation. Das sind alles Dienstleistungen letztlich. Also diese Idee, dass es da nur um Haare schneiden oder sonst was geht, ist Propaganda und keine Realität.
Im deutschen Aktienindex machen tatsächlich frühere Industriegiganten wie die Auto- und Chemieindustrie nur noch 10% des Wertes aus. Dienstleister wie SAP, die Telekom oder Finanzunternehmen mehr als die Hälfte.
Also ich will sagen, in diesem deutschen Industriefetisch steckt die deutsche Nachkriegserfolgsgeschichte, wo sich so deutsche Identität und wir sind wieder wer in der Welt nach all dem Schrecklichen aufgebaut hat.
Schularik nennt es Industriefetisch. Jetzt muss man aber auch mal sagen, die deutsche Industrie hat schon viele Krisen überlebt und vor allem im Mittelstand haben wir viele kleine, feine Weltmarktführer. Trotzdem, klar, wachsen die meisten modernen Volkswirtschaften mit Dienstleistungen. Was bleibt dann hier von der Industrie übrig? Was sieht Moritz Schularik, wenn er in 10 Jahren durch die VW-Stadt Wolfsburg fährt?
Ich denke, in 10 Jahren werden wir in Wolfsburg weiterhin Automobilproduktion sehen, aber sie wird mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr in deutscher Hand sein, aber es werden deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sein, unter Umständen mit chinesischen oder anderen Eigentümern.
Chinesische Autos aus Wolfsburg, okay. Aber wie wird der Rest der deutschen Industrie aussehen?
Die Zukunft der deutschen Industrie, wenn man die sehen will, muss man nur in die Schweiz gucken. Wir werden von Massenproduktion zu immer mehr spezialisierter Technologie und forschungsintensiver Produktion am oberen oder obersten Ende der Qualitätsskala gehen müssen. Wir werden in Deutschland keine Grundlagenchemikalien mehr herstellen. Wir werden auch keinen billigen Stahl herstellen, sondern wir müssen dahin gehen, wo die Wertschöpfung vor allem aus den gedanklichen, intellektuellen Leistungen unserer Mitarbeitenden kommt.
Kommen da am Ende wirklich genug Jobs raus, wo man doch für E-Autos, Hightech-Maschinen oder auch künstliche Intelligenz gar nicht mehr so viele Leute braucht? Werden nicht eine Menge gut ausgebildete Facharbeiter arbeitslos? Nicht unbedingt, sagt Moritz Schularik. Er denkt, sie werden gebraucht. Es gibt doch neue Boombranchen, die fitte Leute suchen. Ja, klingt krass, zum Beispiel die Rüstungsindustrie. Da zeigt sich ja jetzt schon, dass Rüstungsunternehmen oft ein Interesse daran haben, Fachkräfte zu übernehmen, die bei Automobilzulieferern nicht mehr gebraucht werden.
Wo können wir die sinnvoll einsetzen? Und das etwa an einen Sektor, der ja jetzt auch viel in der Diskussion steht, ist alles, was Sicherheitstechnologien sind. Und das ist ein ganz normaler Transformationsprozess, den wir schon vorher erlebt haben. Und dem sollten wir sozusagen noch in die Segel pusten und dem nicht entgegenstehen.
Der Transformation in die Segel pusten. Schönes Bild. Ganz oft bläst einem der Wind aber ja erstmal ins Gesicht. Doch beide, Lutz Raphael und Moritz Schularik, sagen, die Erfahrung lehrt, dass wir Deindustrialisierung, also weniger alte Industrie, manche sagen auch Strukturwandel, verkraften können, wenn man diesen Strukturwandel etwas abpuffert, zeitlich und finanziell, und Wege und Rituale findet, um Menschen und ihre berufliche Geschichte nicht zu entwerten. Zwischen 1975 und der Jahrtausendwende hat zumindest Westdeutschland das größtenteils schon mal gut weggesteckt.
Wir können ja nicht sagen, dass in dieser Phase zum Beispiel die Bundesrepublik verarmt sei. Das wäre ja falsch. Sondern wir haben es eigentlich noch immer mit einem Problem der Gestaltung von Wachstum und auch der Verteilung der Gewinne des Wachstums zu tun. Das muss man doch erstmal auch mal positiv sehen. Wir reden immer noch nicht, und das ist doch gut, ja, über Situationen von Deindustrialisierung, wo sie wirklich in Armutsregionen hineinfahren und sehen, hier funktioniert gar nichts mehr.
Genau, aber damit es jetzt nicht so kommt, sollten wir in die Pötte kommen. Moritz Schularik.
Wenn wir blockieren und das, was uns Wachstum in den nächsten Jahren geben könnte, nicht annehmen, weil wir Angst vor der Veränderung haben und wir sind jetzt schon 6 Jahre in der Stagnation, wenn das noch 5 Jahre so weitergeht, dann ist die gesellschaftliche Polarisierung, die gesellschaftliche Radikalisierung meines Erachtens noch, das Potenzial dafür noch viel größer.
Eine Radikalisierung, die US-Präsident Donald Trump mit anfacht. Er inszeniert sich als Retter und Rächer von deklassierten Industriearbeitern.
Wenn das der Fall ist und die einen zu Gewinnern und zu Verlierern gehören und eine Regierung antritt, die sagt, ich verteidige jetzt Industriearbeitsplätze, ich will Industriearbeitsplätze hier in diesem großen Amerika haben. Tja, ich glaube, dann ist so etwas wie die Rache einer vergessenen Klasse zu beobachten. Und das gibt es in vielen Ländern. Darüber ist wirklich ernsthaft nachzudenken.
Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das war Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Autorin dieser Folge war ich, Sandra Pfister. Mitgearbeitet haben Eva Barner, Benjamin Hammer und Dorothee Holz. Produktion und Sounddesign Alex Hart. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss. Und wenn ihr euch noch mehr für Geschichte interessiert, dann empfehlen wir euch den Podcast Der Rest ist Geschichte vom Deutschlandfunk. Einmal in der Woche schauen die Kollegen auf ein aktuelles Thema und liefern historisches Hintergrundwissen. Von US-Demokratie über den Nahostkonflikt bis hin zur Geschichte Grönlands.